Hier wel een beet. Lieber Herr Jesus, der eine von uns ist ein bisschen älter, der andere ein bisschen jünger, aber du hast uns hier zusammengeführt, damit wir dein Wort hören und dir antworten mit unseren Gebeten und Liedern. Bitte Herr, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und öffne die Ohren und das Herz zum Segen für uns alle. Amen. Heute gibt's Nummer 2 unserer Predigtreihe über Micha. Und der Text ist jetzt Micha 2. Micha Kapitel 2. Ich muss sagen, es scheint wohl, es gibt keine einfachen Texte in Michas Prophezei. Kapitel 2 beweist nur die Regel. Ich will euch ehrlich nicht erschrecken, aber ein führender Kommentar nimmt 50 Seiten in Anspruch, um dieses Kapitel auszulegen und zu besprechen. 50 Seiten. Dann weißt du also, dass Hebräisch ist schwierig zu übersetzen. Auch Luther, in die Luther-Übersetzung hat er mit ganz deutlich ein Kampf gehabt. Allerdings sollten die Schwierigkeiten für uns nicht überhand nehmen, denn es gibt einen Flow im Text. Und um dir ein Gefühl zu geben dafür, lesen wir die neue Übersetzung der Basisbibel. Ich habe das mitgegeben auf dem Handout. Auf dem Handout findet ihr diese Übersetzung und eine Zusammenfassung. Aber kannst auch ruhig mitlesen in Luther-Übersetzung. Wehe denen, die nachts Unheil planen und sich in ihren Betten böse Taten ausdenken. Kaum wird es morgens hell, führen sie es aus. Denn sie haben die Macht dazu. Gieren sie nach Ackerland, rauben sie es. Wollen sie Häuser haben, nehmen sie diese weg. So üben sie Gewalt am Besitzer und an seinem Haus, an jedermann und an seinem Eigentum. Darum, so spricht der Herr, seht, ich plane Böses gegen diese Gesellschaft. Ihr werdet euren Hals nicht aus der Schlinge ziehen. Euren Kopf werdet ihr nicht länger so hoch tragen. Denn euch erwartet eine schlimme Zeit. Wenn der Tag des Gerichts gekommen ist, wird man einen Spottvers auf euch reimen. Ein klägliches Klagelied. Und das geht so. In dieser Übersetzung reimt es auch wirklich. Wir sind ganz fertig mit der Welt. Dem Volk hat man sein Land vermessen. Man nimmt ihm weg, was es besessen. Fremden gehört jetzt unser Feld. Darum wird für euch keiner mehr die Meschschnur spannen. Es wird keine neue Landverteilung geben in der Gemeinde des Herrn. Und dann antwortet Micha. Ja, noch nicht. Erst sagen sie, die Gegner, die sagen, lasst eure Weissagen bleiben, sagen sie. Diese Dinge soll man nicht weissagen. Denn eine solche Schande trifft uns nicht. Darf man denn im Haus Jakob so reden? Darf man behaupten, der Herr hat keine Geduld? Bestehen seine Taten etwa nur aus Strafen? Und Micha dann wieder? Bedeuten seine Worte nicht viel mehr Gutes für den, der aufrecht durchs Leben geht? Was redet ihr da? Ihr seid doch der Feind, der sich gegen mein Volk erhebt. Ihr reißt den Leuten den Mantel vom Leib, wenn sie euch ahnungslos über den Weg laufen. Sogar, wenn sie aus dem Krieg heimkehren. Die Frauen meines Volkes treibt ihr aus dem Haus, in dem sie glücklich sind. Ihren Kindern raubt ihr das schöne Land, das Gott ihnen für immer gegeben hat. Auf, fort mit euch, so sagt ihr. Denn hier ist kein Platz mehr für euch. Dabei ist es nur wenig, was sie euch schulden. Doch ihr seid grausam und nehmt von ihnen ein Pfand. Kommt aber einer dahergelaufen, darf für euch Unsinn und Lügenmärchen erzählen. Ich weissage euch etwas vom Wein und vom Bier. Das wäre einer, den dieses Volk gern weissagen hört. Und dann? Jakob, dich will ich als Ganzes sammeln und den Rest Israels will ich zusammenführen. Ich will alle beieinander haben, wie Schafe im Pferch. Sie sollen wie eine Herde auf der Weide zusammen sein. Er wird als ein Befreier ihnen den Weg bahnen. Mit seiner Hilfe durchbrechen sie die Reihen. Durch das Tor ziehen sie hinaus in die Freiheit. Ihr König geht ihnen voran, der Herr an ihrer Spitze. Liebe Gemeinde, wir lieben die Wahrheit. Kann man das so sagen? Ich denke, das trifft auf die Mehrzahl der Menschen zu. Oder ist jemand unter uns, der sagen würde, ich liebe die Lügen? Nein, wir lieben die Wahrheit. Wenn wir den Eindruck haben, dass wir belogen und betrogen werden, trifft uns das hart. Das ist so im privaten wie im öffentlichen Leben. Wenn wir den Eindruck haben, sag mal, dass Männer und Frauen aus Politik und Wirtschaft nicht ehrlich sind, reagieren wir zu Recht empört. Aber sind wir damit wirklich schon wahrheitsliebend? Wie wäre es, wenn wir den Maßstab der Wahrhaftigkeit, den wir an andere anlegen, auch an uns selbst anlegen? Über andere kann man schnell hart und kritisch urteilen. Daarom is die vraag berechtigd die über der heutigen Predigt steht. Wir lieben die Wahrheit, aber auch über uns selbst. Ja, das ist die vraag. Wer kan eine unbequeme Wahrheit ertragen? Ik möchte dazu dreierlei sagen. Ik liebe immer drei Punkte, das weißt du schon. Eins, Wahrheit bringt Unruhe. Zwei, Wahrheit kann wehtun. Drei, Wahrheit führt zur Entscheidung. Dabei gehe ich davon aus, dass uns die Wahrheit gegeben ist, im Wort Gottes und in Jesus Christus die Wahrheit in Person. Das ist das Erste. Wahrheit bringt Unruhe. Das ist, was uns in unserem Predigtext sofort ins Auge springt. Die Tatsache, dass die Wahrheit Gottes, die Micha verkündet, eine gewaltige Unruhe auslöst. Micha wird in seinem Volk zum Sprachrohr Gottes. Worin besteht die Wahrheit Gottes über sein Volk? Wee denen, die nachts Unheil planen und sich in ihren Betten bösen Taten ausdenken. Kaum wird es morgens hell, führen sie es aus. Denn sie haben die Macht dazu. Und Micha wird konkret. Kieren sie nach Ackerland? Rauben sie es. Wollen sie Häuser haben? Nehmen sie diese weg. So üben sie Gewalt am Besitzer und an seinem Haus. An jedermann und seinem Eigentum. Wer tut denn so etwas? Offensichtlich einige aus der sogenannten Oberschicht des Volkes. Sie nutzen, sag mal, die Schwäche anderer aus. Da braucht es nur ein schlechtes Erntejahr zu geben, kümmerliche Erträge, kein Saatgut für das nächste Jahr. Was soll man machen? Man macht Schulden. Man verpfändet ein Stück Acker oder sein Haus für Saatgut und hofft nach der nächsten guten Ernte das Verpfändete wieder auslösen zu können. Aber dann kommt wieder eine schlechte Ernte. Und was dann? Dann hängt man ab von der Laune derjenigen, die einen in der Hand haben. Nun kann man sich vorstellen, dass diejenigen, die das tun, es gar nicht gut finden, dass sie in aller Öffentlichkeit darauf angesprochen werden. Ja, mehr noch, Micha sagt ihnen, welche Folgen ihr Verhalten nach sich ziehen wird. Diese Leute planen Unheil. Darum, Vers 3, so spricht der Herr, seht, ich plane Böses gegen diese Gesellschaft. Ihr werdet euren Hals nicht aus der Schlinge ziehen. Euren Kopf werdet ihr nicht länger so hoch tragen. Denn euch erwartet eine schlimme Zeit. Jetzt eine Frage. Ich sehe euch mal an. alt und jung. Ich kann mir so vorstellen, du hörst das zu und ich freue mich darüber. Aber du denkst, eigentlich lassen mich diese ersten Verse kalt. Denn mich hat verurteilt hier Reichen und Mächtigen. Aber ja, bin ich reich, bin ich mächtig, eigentlich gehöre ich nicht dazu. Also, für mich hat er wenig zu sagen. Oder? Wenn das deine Ansicht ist, dann Kopf hoch. Micha hat dich doch erwischt. Gut, du hast vielleicht nicht die Position und nicht die Macht, um solche kriminellen Taten zu begehen. Aber Micha führt dich hinunter. Hinter die Verbrechen zur geheimen Wurzel davon. Du planst, sagt er. Du denkst aus. Also, er führt uns hinter die Kulissen zu der wirklich hässlichen Sache. Habt ihr jemals, ich weiß, die Jungs, die lieben vielleicht Geschichten, hä? Jeremy, Geschichten, ein bisschen, hä? Hast du von Mary, Queen of Scots, gehört? Der Hinrichtung von Maria, sagen wir hier in Deutsch, gut Maria, Maria, der Königin der Schotten im Jahr 1587. War eine ganz berühmte Dame. Da gab es eine totale Überraschung. Als der Scharfrichter Marys Kopf anhob, so für die Menge, nachdem er ihn ziemlich plump abgetrennt hatte, lösten sich ihre kastanienbraunen Locken und ihre weiße Mütze von ihrem Schädel. Dem Scharfrichter blieb nur ein Handvoll Haare, während Marias Kopf zurück auf den Boden fiel und wie ein seltsam geformter Ball auf die versammelten Zuschauer zurollte. Und was sahen sie alle? Es war sehr grau und fast kahl. Als man unter die Perücke schaute, sah man, wie die Königin im Alter von 44 Jahren wirklich aussah. Micha sieht nicht nur über eklatanten Sünden hinweg, sondern er zeigt auch den Ursprung der Sünden auf, nämlich die Leidenschaft im Herzen. Sie planen und denken aus. Und hier ist ein Gott, der alles sehen kann, was du grübelst in der Nacht, die geheime Pläne, die du schmiedest und die wütende, das auch vielleicht, die wütende Unzufriedenheit im Herzen, die das alles antreibt. Die Tatsache, dass wir nichts von dem getan haben, was im Text steht, bedeutet nicht, dass wir fromm sind. Vielleicht nur, dass uns ein bisschen die Gelegenheit fehlt, so zu sündigen. Mit dem Verplanen öffnet Gott den Abwassertank unserer eigenen stinkenden Natur und lässt uns daran riechen. Zurück zum Text. Es wird also eine schwere Zeit auf sie zukommen. Eine böse Zeit. Wer hört das schon gern? Wahrheit bringt Unruhe. Und so halten sie so zu Rede gestellten dem Micha vor. Hört auf mit dem Gesabber. Ja, so ist es eigentlich in Hebräisch. Dein Gesabber. So keifen die Leute. Solche soll man nicht predigen. Wir werden nicht so zu Schanden werden. Ist denn das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Pass auf, so denken und so reden die Leute doch heute noch. Aber das ist nun das Besondere am Wort Gottes. Es ist nicht Schall und Rauch. Wenn Gott spricht, wenn sein Wort ergeht, dann geschieht etwas. Es bewegt. Menschen werden von einer Unruhe gepackt. Das empfinden Menschen als störend. Daarom stehen die gläubigen Israëli's heute in Israël den Politikern im Wege und die Journalisten in Österreich. Und daarom stehen wir als Christen, wenn wir es denn wirklich sind, vielen anderen um uns herum im Wege. Selbst wenn wir gar nichts sagen, man aber auch unsere Einstellung kennt, sorgt das schon voor Unruhe. Da ist ein Vater traurig darüber, dass die Tochter den falschen Weg geht. Ihr verliert darüber kein einziges Wort, aber auch das Schweigen wird beunruhigend auf die Tochter. Da ist eine Frau enttäuscht über das, was ihr Mann tut. Sie sagt dazu nichts. Aber ihr spürt, da ist ein stummer Widerstand. Auch das Schweigen wird beunruhigend auf den Mann. Für Machthaber, die selber bestimmen wollen, was gut und böse ist, sind Menschen unbequem, die Gottes Wort ernst nehmen. Ganz gleich, ob sie das nun öffentlich oder nur still im Herzen bekennen. Was der Petrus sagt, auch in Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Von solchen Menschen geht eine Beunruhigung aus. Wie oft wurden solche gläubige Menschen argwöhnisch betrachtet, ausgewiesen oder sogar verfolgt. Denken nur an die Apostel. Was für eine Unruhe haben sie ausgelöst. Und wie wurden sie misstrauisch oder gar offen feindlich behandelt? Das haben wir doch gerade vorhin in der Lesung aus der Apostelgeschichte gehört. Immer geht es nach diesem Muster, wie wir es hier vor uns haben. Denn da heißt es dann, solches soll man nicht predigen. Ich gebe ein Beispiel, auch wieder aus der Geschichte. So wurden im Dritten Reich missliebige Pfarrer und Gläubige kaltgestellt. Sie entließen unter anderem Helmut Thielicke. Vielleicht hast du schon die Namen von Helmut Thielicke einmal gehört. War ein ganz großer Professor in der Theologie. Aber sie entließen ihn von seinem Lehrauftrag an der Universität. Thielicke aber gelang es schließlich gegen seine Entlassung vor dem sogenannten Reichsdozentenführer in München zu protestieren. Vergeblich. Der mächtige Lakai sagte ihm, solange es noch theologische Fakultäten gibt, nicht mehr lange, mein Herr, werde ich dafür sorgen, dass nur noch Spanferkel und kein Wildschweine auf die Lehrstühle berufen werden. Immerhin hat er die Gabe der Klarheit. Aber das ist immer noch der Druck. Die Menschen, die Kultur und manchmal auch die Kirchen bevorzugen Spanferkel. Sie wollen die Boten kontrollieren und damit auch die Botschaft. Sogar kirchliche Gurus bestehen darauf, dass wir in unserer Botschaft nichts Negatives enthalten dürfen. Keine Schuld, kein Unrecht bitte, kein Urteil. Wir dürfen den Menschen kein schlechtes Gewissen machen. Aber, dann wird das Kreuz zu Fass. Denn da gibt es keinen Zorn Gottes, der auf den Sohn Gottes fällt. Jesus, der meine Hölle als sein Teil angenommen hat. Wenn du nicht von deiner Sünde, deiner Schuld, deiner Verderben hörst, wie kann dann das Kreuz Christi zum Schutz vor eben diesen Flüchen werden? Aber man liebt es, von der Liebe einer nicht existierenden, rückgratlosen Gott zu hören. Das ist Micha 2. Eigentlich kann ich fast hören, auch heute, wie einer von Michas Kritikern ihm eine Lektion verpasst. Aber Micha, solches Androhen von Gericht passt doch nicht zu unserem barmherzigen Gott. Micha, erinnerst du dich nicht daran, wie es in der Hymn heißt, bleibend ist deine Treue, o Gott, mein Vater. Und erinnerst du dich nicht an das Gospellied vor vielen Jahren, though it makes him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. Mit Angst, lieber Prophet, mit Angst werdest du niemanden gewinnen. Du stehst noch am Sinai, Micha. Du hast Gott noch nie als deinen Freund kennengelernt. Du wirst den Menschen die Vorstellung vermitteln, dass Gott ein böser, feuerspielender Monster ist. Ich könnte nicht an solch einen Gott glauben. Ich nicht. Kurz gesagt, Micha, es gibt einfach keinen Markt für deine Botschaft. Und doch, Wenn man immer so beharrlich die Liebe Gottes und den Segen Gottes verkündet, habe ich ehrlich gesagt das seltsame Gefühl, dass irgendetwas manipuliert wird. Dabei kommt die Beunruhigung ja letztlich gar nicht von Micha oder von diesem oder jenem gläubigen Menschen, sondern von Gott selbst. Gottes Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit bringt Unruhe. Warum? Warum ist das? Die Unruhe. Weil die Wahrheit auch wehtun kann. Das ist der zweite Punkt. Wahrheit kann wehtun. Denn sie deckt auf. Sie zeigt, wie die Wirklichkeit ist. Sie zerreißt den Schleier der Illusionen. Und Israel liebte damals die Illusionen. Das Königreich war nach dem Tod von König Salomo unter seinen Söhnen geteilt worden. In ein Südreich, Juda, mit Hauptstadt Jerusalem. Und ein Nordreich, Israel, mit Hauptstadt Samaria. Das war eine verhängnisvolle Entscheidung. Aber zunächst schien das alles gut zu gehen. Die Wirtschaft im Lande blühte, politische herrschte der Frieden, die Heiligtümer in Jerusalem, Beersheba, Gilgal und Bethel zogen viele Menschen an. Es sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Ist bei genauerem Hinsehen entdeckt man, im ganzen Land haben sie gefährliche soziale Spannungen aufgebaut. Die Friedenspolitik gleicht einem Drahtseilakt. Der Gottesdienst wird perfekt dargeboten, aber ist in Routine und Äußerlichkeiten erstarrt. Und vor diesem Hintergrund spricht Micha deutliche Wörter. Das heißt, Gott spricht durch den Mund des Propheten. Vers 8. Was redet ihr da? Ihr seid doch der Feind, der sich gegen mein Volk erhebt. Ihr reißt den Leuten den Mantel vom Leib, wenn sie euch ahnungslos über den Weg laufen, sogar wenn sie aus dem Krieg heimkehren. Die Frauen meines Volkes treibt ihr aus dem Haus. Ich denke manchmal auch die Witwe sind gemeint, die so allein stehen und dus extra Schwierigkeiten haben. Die Frauen treibt ihr aus dem Haus, in dem sie glücklich sind. Ihren Kindern raubt ihr das schöne Land, das Gott ihnen für immer gegeben hat. Also man redete fromm, man lebte godloos. Man tat gut bürgerlich und ehrbar, aber beute de anderen aus. Das ist hier gemeint. Dabei war man überzeugt, Gott ist freundlich zu uns. Was soll uns schon passieren? Ja, sagt Micha Vers 7, es ist wahr, meine Reden sind freundlich. Den Aufrichtigen. Spürst du? Freundlich, den Aufrichtigen, ehrlich frommen. Aber Gott wird nicht freundlich sein zu euch. So wie ihr lebt, so wie ihr denkt und redet, werdet ihr keine Freude an eurem Leben haben. Autsch! Diese Wahrheit tut weh. Und sie gipfelt in der Aussage, dass eine furchtbare Katastrophe über das Land hineinbrechen wird. Vers 10. Steh auf und geht weg. Spürst du die Ironie? Ja, ihr spielt mit Wörtern, Micha. Steht auf und geht weg. Das sind genau die Worte von diesem Immobilienentwickler, als die Frauen und Kinder aus ihren rechtmäßigen Häusern vertrieben hätten. Aber jetzt müssen sie selbst das Land räumen. Denn es ist nicht der Ruheort, der es sein sollte. Nein, sagt Micha, es wurde von euren Verbrechen beschmutzt. Die Wahrheit kann wehtun, sehr. Denn sie zeigt uns die Wirklichkeit, wie sie ist. Und nicht so, wie wir davon träumen, wie wir sie haben möchten. Das kann wehtun. Auch im Neuen Testament sagt die Bibel, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. So ist es. Die Wahrheit Gottes deckt auf, was wir am liebsten verbergen. Und ich denke so, dass jeder von uns etwas hat, was er nicht gern aufgedeckt sehen möchte. Weißt du, ich sage es jetzt sanft, aber falls es dich an strahlender Lebensfreude fehlt, könnte, ich sage es langsam und voorzichtig, aber könnte es dan niet zu tun haben, dass du etwas zu verbergen hast, anstatt es vor Gott zuzugeben und vor Christus abzugeben? Nur so können wir von der Sünde gereinigt, im Glauben gestärkt, in der Hoffnung ermutigt und in der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen gefestigt werden. Und das ist wunderbar. Aber ganz ehrlich, ich muss das sagen, am Anfang steht eben ein schmerzhafter Prozess. Denn die Wahrheit führt zur Entscheidung und damit manchmal zur Scheidung von allem, was uns von Gott trennt. Und du bist arm dran, wenn du diesen Schritt scheut. Das ist bei zahllosen Menschen der eigentliche Hintergrund dafür, dass sie die Entscheidung herausschieben, immer herausschieben, im Grunde aber damit die Wahrheit Gottes ablehnen. Und das ist nicht gut. Es führt kein Weg daran vorbei. Und jetzt möchte ich gerne ein musikalisches Intermezzo, Germi, wir hören gerne. Moment, Jeremy, ein richtiges Lied, Amazing Grace, ein Lied von Bekehrung. So, drittens, dritter Punkt, Wahrheit führt zur Entscheidung. Gottes Wort, so hörten wir, zeigt uns, wer wir wirklich sind, und die Wahrheit beunruhigt, die Wahrheit schmerzt. Aber dabei müssen wir nicht stehen bleiben. Das war der Fehler der Israeliten damals. Der Fehler zum Beispiel von König Jerobeam. Und das ist noch immer der Fehler unzählig vieler Menschen, dass sie bei diesem Befund stehen bleiben. Dann wird man nicht glücklich. Sie wollen alle ein gutes, ein schönes Leben haben. Die streben nach Glück und Erfolg. Und ja, sie wissen auch, es gibt einen Gott. Ganz Israel glaubte daran. Ich habe gelesen, fast 3/4 aller Österreicher glauben an einen Gott. 3/4. Aber irgendwann und irgendwo trifft uns das Wort Gottes. Irgendwann müssen wir antworten und nicht um den heißen Brei herumreden. Gott will auf seine klare Botschaft eine ebenso klare Antwort. Jesus wird 57 Jahre später sagen, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer sich nicht eindeutig auf meine Seite stellt, der steht auf der Seite der Feinde Gottes. Die Feinde Gottes warten ja nur darauf, dass sich eine Situation ergibt, wo sie einen Keil zwischen den Zögerlichen und Gott treiben können. Darum steht diese Frage hinter jeder biblischen Predigt. Hörst du diese Worte als eine Wahrheit unter vielen oder als die eine Wahrheit? Die beunruhigt, die schmerzt, aber die doch auch eine heilsame Entscheidung bringt.
Israël damals verpaste diese Möglichkeit. Es hatte immer noch nicht begriffen, dass sie sich unter Gottes Wort zu beugen hatten. Dass Gottes Wort jeden ganz persönlich meinte. Darum, liebe Gemeinde, nehmt das Wort Gottes rechtzeitig ernst. Damit auch für uns gelten kann, was hier am Ende so wunderbar gesagt wird, Vers 12. Ich will dich, Jakob, sammeln, ganz und gar. Und was übrig ist von Israel, zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden. Es ist ganz folgerichtig, wenn ein Volk sich von Gottes Wort und Geist leiten lässt, dann wird es auch den Hirten erkennen, den Gott seinen Volk bestimmt hat. Was sagst du? Wer ist dieser Hirte? Na? Jesus Christus. Micha hat hier vermutlich ohne zu ahnen, welche Tragweite seine Prophezeiung hat. Das hatten viele Propheten im Alten Testament. Micha hat hier das Kommen dieses Hirten geweissagt. Hat er übrigens auch an einer anderen Stelle getan. Hè? Vor allem im 5. Kapitel werden wir die bekannte Verheißung hören. Aus Bethlehem wird ein Herrscher kommen aus Davids Geschlecht. Aber auch diese Worte zielen eindeutig auf diesen Herrscher. Von dem Micha sagt, Vers 13, er wird als ein Befreier in den Wegbahnen. Mit seiner Hilfe durchbrechen sie die Reihen. Durch das Tor ziehen sie hinaus in die Freiheit. Ihr König geht ihnen voran, der Herr an ihrer Spitze. Das ist Gottes Ziel mit seinem Volk und mit jedem in ihm. Es geht nicht nur darum, dass wir bestimmte Wahrheiten im Gedächtnis behalten und uns bemühen, das zu leben, sondern es geht vor allem darum, dass wir auch beim guten Hirten, bei Christus bleiben. Es geht darum, dass er in uns lebt, dass er unsere Wahrheit ist. Erst dann haben wir die lebendige Wahrheit. Nochmals, Wahrheit bringt Unruhe. Wahrheit kann wehtun. Wahrheit aber führt zur Entscheidung. Amen.